Peter, so sind wir da, von Last befreit. Ganz, ganz herzliches Willkommen. So schön, dass du da bist.
Danke. Wir
freuen uns sehr auf den Austausch mit dir. Und ja, für diejenigen, die dich zwar so vom Gesicht her sicherlich auf dem Schirm haben, aber die nicht ganz so wissen, was alles so hinten dran ist. Du bist Theologe, hast auf Krishona studiert, warst dann lange als Pastor in FEGs tätig und bist dann so in andere Verantwortungsbereiche reingekommen, gebracht worden, gestolpert. Das wirst du vielleicht gleich auch ein bisschen kurz erläutern. Bist lange Vorsitzender des Gemeindeverbands FEG gewesen und bist immer noch Präsident von Freikirchen Schweiz und seit 2024 wieder ein Stück weit nach Hause gegangen, bist Dozent auf dem Seminar St. Krishona. Was hat dich dazu bewogen, Theologie zu studieren? Wie bist du dazu gekommen eigentlich?
Ja, das hat ganz viel auch mit meiner Hinwendung zu Jesus Christus zu tun. Als ich mit 16 zum Glauben an Jesus kam, das war so ein christlicher Filmfestival, wo sie einen Film gebracht haben über Christenverfolgung, komischerweise, im China. Und das ist für mich so unvorstellbar gewesen, dass jemand Gott so viel wichtig kann nehmen, dass er für den ins Gefängnis geht. Für jemanden, den ich nicht real gesehen habe. Und das hat mich einfach überzeugt, dem Gott nachzufolgen, weil ich gesehen habe, dass Menschen das wichtig nehmen. Und mit der Hinwendung zu Jesus ist der Wunsch gewachsen, in die Mission zu gehen, gerade sofort. Ich habe dann mitgearbeitet in der Jugendarbeit, neben dem Führen von einem Bauernhof zu suchen und merkt, dass ich beides, einfach ist sehr zeitintensiv und beides kann ich nicht. Und da habe ich mich einfach befassen, Ausbildung zu machen, Gott zu studieren. Und bin dann, weil unsere Jugend, einer von den Pastoren, ein Seminar auf der Krishona studiert hat, schlussendlich dann der gelandet für das Studieren. Das war am Anfang ein Knorz, wieder einen Schreibtisch zu hocken und zu lernen und die Freiheit vom Bauern nicht mehr zu haben. Das ist ich habe ein bisschen Zeit gebraucht. So, und bin auch nicht, ich habe viel Nachsicht mit den Studenten heute. So.
Gibt es irgendwie biblische Themen oder sowas, die dich besonders geprägt haben? Oder Themen, wo du sagst, ach, das würde ich gerne so besonders als im Zentrum haben?
Ja. Vielleicht kannst du Folie 3 mal einblenden. Die Folie 3, genau. Das ist mein Urgroßvater. Er hat den Hof geschenkt bekommen, wo ich dann aufgewachsen bin, von seinem Onkel. Und sein Onkel hat Jesus so viel wahnsinnig wichtig genommen, dass er am Schluss von seinem Leben den Bauernhof verschenkt hat. Und wenn ich so, ich gebe ihm eines von seinen Gebetsbüchern um. Er hat jeweils ich könnte das mal durchgehen, er drehen. Er hat all seine, oder ein paar von seinen Erlebnissen in den Büchern, die er hatte, in der Hofbibel von 1630 und in den Gebetsbüchern, die er hatte, hat er jeweils die wichtigsten Ereignisse vor auf den Deckel oder mitten drin irgendwo hergeschrieben. Und als ich die Gebetsbücher durchgegangen bin, habe ich festgestellt, dass Ecken gibt, wo er dunkle Daumen drauf hatte und Ecken, die er sehr schnell übersprungen hat. Zum Beispiel hat er das Gebetsbuch gesehen vom Kanton Bern, vom Staat, wo das herausgegeben hat, dass die jungen Tarnen besser tun. Und da haben sie dreimal die 10 Gebote abgedruckt. Dort gibt es keine schwarzen Flecken vom Daumen, wo sie bleiben stehen. Aber dort, wo sie geschrieben haben, dass Jesus gnädig ist, dass er vergibt, dass er ein neues Leben gibt. Dort hat es unglaublich viele schwarze Flecken. Also ich kann jetzt auch ein bisschen durchblättern, das ist kein Problem. Dort sieht man die schwarzen Flecken. Und das führt mich so zu dem nächsten Vers. Vielleicht kannst du die nächste Folie einblenden, was so mein geistliches Wort drin ist. Galater 2, Vers 20. Nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Das ist eines von meinen wichtigsten Worten, weil ich habe gemerkt, ich kann mich gegen viele Sachen, die mir entgegenkommen, Leid, Kritik, auch Schönes, dass ich ja nicht so dicke Membranen und keine abgehärtete Schale. Und da kommt sehr viel, trifft mich gerade. Und dann gibt es da etwa die Nacht, wo ich schlaflos verbringe. Mhm. Und darum ist das für mich das Wichtigste, dass ich weiss, in mir innen bin ich nicht einfach zuletzt auf mich selber angewiesen, sondern da ist Christus, da ist Jesus, da ist die Stärke. Und das hat mir unglaublich geholfen in meinem Leben. So, das ist so einer von den Lebensversen, wo ich eben kann zurückverfolgen bei meinen Vorfahren und gleich auch für mich heute sehr wichtig ist, dass nicht ich lebe, sondern Christus in mir lebt.
Ja, es ist auch schön eingebettet zu sein in eine Tradition, auch von den Eltern, Großeltern her. Du hast es gerade schon so ein bisschen angetönt auch. Es gab Zeiten, da warst du sehr im Zentrum gestanden als Präsident von Freikirchen und dann plötzlich Corona und plötzlich Dinge umsetzen zu müssen oder Dinge auch vermitteln zu müssen. Und da warst du ja auch sehr unter Druck, sage ich jetzt mal vorsichtig. Also es sind ja da auch Dinge an dich herangetragen worden, die vielleicht nicht ganz einfach waren. Wie hast du das damals erlebt?
Genau. Ja, mal ein Interview, das ich gegeben habe bei einer christlichen Zeitschrift, heisst, ist überschrieben, das Wellenbad der Gefühle. Und das ist wirklich, ist sehr wahrscheinlich so am stärksten mein Erlebnis von dieser Zeit ausgedrückt. Ich hatte eine Arbeitslast gehabt, wie die Massnahmen, die verordnet sind worden und die Gefühlslage auch entsprechend. So, das ist sicher, drückt vielleicht am besten mein Befinden aus. Vielleicht kannst du auf die nächste Folie gehen. Wir haben es mit unseren Wohnungen manchmal ein bisschen kompliziert gehabt. Also wir haben ein Haus gemietet gehabt, das haben wir nach 13 Jahren wegen Eigenbedarf verloren. Und dann haben wir, was schwierig ist, eine neue Wohnung gesucht vor Weihnachten. Und der Termin Ende Januar zum Umziehen ist gang wie näher gekommen. Und es ist schwierig, etwas Grosses zu finden. Und er hat am 24., also eine Woche vor Weihnachten, hat die Botschafterin aus Indien ihr Haus ausgeschrieben gehabt, temporär, für eine kurze Zeit, für ein Jahr. Und dann haben wir uns gemeldet, wir würden das gerne mieten. Halt auch um, wenn es vorübergehend ist. Und er hat sie uns am 24. Dezember Zusage gegeben, wir können wirklich drinnen wohnen, unbegrenzt. Also nicht nur für ein Jahr, sondern für länger. Und in dieser Zeit, während Corona, haben wir dann in diesem schönen Haus dürfen wohnen. Das ist ein Bild vom... Jetzt hau ich da gerade stark, Moment. So, jetzt. Es ist der Garten, den man raus sieht. Also wir haben es nur 4 Jahre schlussendlich können bieten. Aber während der ganzen Corona-Zeit. Und der Garten war von einer Gärtnerin angelegt, dass sie Anfang Februar anfing zu blühen. Und bis im September blüht hat im Garten. Und zwar mit dem Kreis herumgehen oder den anderen Weg herum. Und es hat immer etwas blüht in dem Garten. Von einfach der ganz Frühling, Sommer, Anfang Herbst durch. Und ich durfte arbeiten während der Corona-Zeit. Ich habe mich so privilegiert gefühlt, dass wir so einen schönen Ort dürfen wohnen. Jetzt mittlerweile wohnen wir wieder in einem Wohnhaus, in einem grossen Zoberstoben. Das ist halt so ein bisschen das Befinden während dieser Zeit. Und vielleicht so eins Befinden, wenn ich jeweils jetzt während der Corona-Zeit der Bundesrat seine Vernehmlassungen herausgegeben hat und die Medienkonferenzen gehabt hat, am Mittwochnachmittag. Ich war in einer privilegierten Situation, dass ich viele Leute kennt habe, damals schon aus den Bundesämtern viele Leute hatte. Und bevor die Medien alles bekommen haben und bevor der Bundesrat mit seiner Medienkonferenz rausgekommen ist, hatte ich schon alles an Unterlagen. Und jeweils vor der Medienkonferenz schon alles geschrieben hatte für die Freikirche und er kontrolliert, ob das dann funktionieren und stimmen, was der Bundesrat dazu sagt. Von dem her, ich liebe Herausforderungen, ich liebe Alltag etwas anderes. Von dem her war es eine schwierige Zeit und gleichzeitig unglaublich spannende Zeit. So.
Das ist so ein bisschen, du deckst mir den Tisch im Angesicht meiner Feinde. Ne?
Ja, genau.
Du bist auch sehr stark angegangen worden teilweise. Gibt es da, wie bist du damit? Du sagst schon, du hast eher ein bisschen eine dünnere Haut. Und wie geht man dann? Gab es irgendwie biblische Ansatzpunkte, die dir geholfen haben, damit umzugehen? Genau. Du hast schon den Galater-Vers erwähnt, ist das so?
Ja,
das?
Genau. Ich zeige gerade einen Filmausschnitt, wo ich so ein bisschen auf die biblischen Inhalte, die mich sehr prägt haben, umgehe. Ich möchte eine Begebenheit erzählen, einfach um zu zeigen, wie die Angriffe ausgesehen haben. Es hat ja in der Corona-Krise die Zeit gegeben, wo das Zertifikat eingeführt werden soll. Das ist lange vorbereitet worden und irgendwann auf einen Moment ist das gekommen. Wir haben dann einen Umgang geschrieben in den Freikirchen, wie die Freikirchen mit diesem Zertifikat umgehen könnten. Und das war alles auf Entwurfsbasis. Und dann irgendwann hat jemand den E-Mail-Verkehr, den ich mit Freikirchenleiter hatte, an die NZZ weitergegeben. Ohne, dass ich das gewusst habe. Wir haben nicht gewusst, wie viel die NZZ wirklich, vor allem meine E-Mails, das sind hunderte, die ich geschrieben habe während der Corona-Zeit, wie viel sie zur Verfügung haben. Ich war auf einer Wanderung im Zingsting in Schangnau, bei den Bergen, dort, also wirklich abgeschiedener geht nicht auf dem Weg, wo mal der Niklaus, der Bauernführer, auch gegangen ist. Freiheitsweg heisst der, zwischen Emmental und dem Entlebuch. Und als ich halb oben war, läutet mir die NZZ an, Journalisten, und sagt, ja, wir haben alle E-Mails von euch. Wir sind ja dafür, dass man das Gesetz nicht einhalten und das Zertifikat nicht einhalten. Er wird am Sonntag Artikel rausbringen, was ich dazu meint, er hat alle E-Mails von mir. Und dann habe ich das erste Mal so ein bisschen empfunden, wie der Bauernführer aus dem 17. Jahrhundert, liebst du zur Hellebarde gegriffen, aber wir nicht können. Und dann denke ich, ja, was mache ich jetzt? Hat es eine Alp gehabt zwischen Emmental und dem Entlebuch. Dort bin ich lang gehockt und mit Jesus geredet und mein Leid geklagt. Und dann habe ich meinen Mediensprecher angerufen, was wir machen. Dann haben wir gesagt, ja, wir rufen die NZZ da und sagen ihnen, wir geben ihnen zu allem Auskunft. Wir stellen von uns aus alles zur Verfügung, was wir in den letzten Wochen, Monaten rausgeben. Und dann können sie selber schauen, was wirklich stimmt und was nicht stimmt. Die Bedingung ist, wir würden gerne am Samstag, bevor sie es am Sonntag drucken, noch gut zum Druck geben und den Bericht durchlesen. Und das hat er dann nicht können, aber er hat unsere Offenheit unglaublich geschätzt und hat dann gleich einen hammerharten Bericht rausgegeben, was drin gestanden ist, der Freikirchenleiter hält das Gesetz nicht. Und das hat mich schon getroffen. Das war so die Herausforderung, wie gehst du damit um. Nach dem Bericht in der NZZ hat es sehr viele E-Mails gegeben, sehr viele Telefone, anonyme Sachen, solche, die Vorwürfe hatten, solche, die es unterstützt haben. Und was mir wirklich aus der Bibel gehalten hat und geholfen hat, das sieht man vielleicht im nächsten Video. Das ist ein Video, das ich im September 20 aufgezeichnet habe, so nach der ersten Lockdown-Phase, bevor es in die zweite Lockdown-Phase rein ist, gerade kurz vorher. Es geht 1 Minute und 50 Sekunden, vielleicht können wir einen Moment dort hineinschauen.
Liebe Freunde, ist da hier oben auf dem Niesen. Auf 1500 Treppenstufen geht es hoch, bis man da oben ist auf dem Niesen. Ich habe zum Glück das Bändchen können. Wenn ich hier oben stehe und Aussicht habe auf die riesigen Berge im Hintergrund, dann bin ich froh, dass ich wissen darf, dass die Corona-Krise mal wieder ein Ende hat. Wir haben so die ersten Treppenstufen genommen, mit Distanz halten, mit Händewaschen, mit Hygienemassnahmen einhalten. Und wir haben weitere Treppenstufen genommen mit Lockdown, mit Gottesdiensten, mit Schutzkonzepten. Ich habe verschiedene Schutzkonzepte geschrieben, immer wieder auch Papier geschrieben für Gemeinden, Gemeinden beraten, durch das Telefon. Das kann einem vorkommen wie Müllen. Müllen liegt unten am Fuß vom Niesen und da siehst du einfach Kuchen an den Hocker. Der stotzige Hocker. Und dann, wenn man da besteigt, sieht man die Aussicht. Liebe Freunde, irgendwann werden wir die Corona-Krise überwunden haben und wir werden wieder ein normales Leben dürfen führen. Warum weiss ich das? In den Psalmen heisst es, ich hebe meine Augen auf zu den Bergen, woher wird meine Hilfe kommen? Meine Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Was bin ich froh? Steht unsere Hilfe hinter den Bergen. Vor uns steht der Corona-Berg immer noch, vielleicht mit ganz neuen Massnahmen, mit ganz neuen Herausforderungen. Und trotzdem dürfen wir wissen, Gott ist hinter den Bergen. Und der liebe Vater im Himmel ist immer noch der gleiche. Ich wünsche euch Gottes Segen. Ihr macht das wirklich gut. In den Kirchen, Gemeinschaften und Gemeinden. In der Umsetzung von all diesen Massnahmen, damit die Menschen gesund dürfen bleiben. Ich wünsche euch dazu Gottes Segen.
Genau. Das war ein kleiner Einblick von Psalm 121. Das Video ist zu Tausenden geteilt worden. Ich war bei der BAG-Leitung. Ich habe zwei Stunden, nachdem es bei der BAG-Leitung war, ein E-Mail bekommen von einer der Direktorinnen, dass sie danken für den hoffnungsvollen Blick und so weiter. Das war das, was mich während dieser Zeit gedreht hat. Ich habe nach der Corona-Krise eine Bananenkiste voll Papier gehabt, wo ich geschrieben habe oder bekommen habe. Hunderte von E-Mails, die ich dann ausgedruckt habe und am Ende der Corona-Krise mit der Bananenkiste unglaublich freudig ins Altpapier geschossen habe. Und froh war, dass es durch ist. So. Und dreht hat mich immer wirklich der Psalm 121. Wenn ich bei uns beim Schlafzimmer gestanden bin, bin ich ganz häufig, bevor ich schlafen habe ich rausgeschaut und dann siehst du bei uns das Jungfrau-Licht vom Schlafzimmer aus, also das Licht, das immer leuchtet beim Jungfrau Jakob. Und dann habe ich jeweils zu Gott gesagt, weisst du, ich gehe jetzt schlafen, schau du, ich bin froh, schaust du. Und in dieser Haltung habe ich doch meistens Schlaf gefunden, nicht gerne, aber häufig. Also.
Ja, die Berge sind auch für mich als Nicht-Schweizer natürlich so ein ganz wunderbares Zeichen von Schöpfung, von Beständigkeit und ja, einerseits Hindernis, aber andererseits eben auch wunderschön und irgendwas, was uns immer wieder an was Höheres, an Gott erinnert. Bisschen weg von dem Thema grundsätzlich Corona, diese Zeiten sind, Gott sei Dank, wirklich vorbei erstmal. Es war nicht die erste Pandemie, es wird nicht die letzte sein, trotzdem, Gott sei Dank, sind wir da durch. Was mir damals aufgefallen ist und vielen aufgefallen ist, ist auch, und seitdem, man hat den Eindruck, die Art, wie man miteinander redet oder wie man miteinander kommuniziert, hat sich auch ein bisschen verändert. Und wie man denkt, es gab sehr extreme Positionen und auch heute noch kämpfen wir ja ein bisschen so mit verschiedenen Reizthemen. Also Donald Trump, für die einen der Kyros von Gott berufen, um die Menschen zurückzuführen zu ihm. Für die anderen das abgrundtief Böse. Und immer wieder so, wir haben das mit Putin, mit Russland, wir haben das mit dem Palästina-Israel-Konflikt. Und wir spüren sehr stark, dass sehr emotional dort diskutiert wird. Und ich merke auch, dass ich manchmal nicht mehr einfach rationale Argumente so im Kopf habe, sondern dass ich sehr, sehr stark auch von sehr emotionalen Beweggründen getrieben wird. Und in der Corona-Zeit hatte ich den Eindruck, das war so zum ersten Mal, dass es so aufgebrochen ist und auch in unsere Gemeinden so hineingekommen ist. Wie konntest du oder siehst du da Wege, wie man da miteinander auch wieder zueinander findet, wie man gut miteinander solche Gespräche führt? Siehst du Muster dahinter, wo du sagst, ah, da müsste man ansetzen? Gibt es da Ideen von deiner Seite oder Erfahrungen, die du gesammelt hast in der Phase?
Schlussendlich müssen wir ins Eingestehen, dass wir, der Epheserbrief sagt, dass in Kapitel 5, Vers 16, dort heisst, kaufe die Zeit aus, denn es ist böse Zeit. Also seit dem Beginn von der Christenheit ist das da, dass wir in einer Welt leben, wo ein Kampf ist zwischen Gut und Böse, zwischen Finsternis und Licht. Und das ist etwas, was ich mir immer wieder auch muss eingestehen muss, dass es nicht einfach eine Zeit sein, wo es ohne Kampf geht, wo es einfach geht, wo paradiesisch ist. Und ich glaube, so ein Punkt, den ich da drin stark mitgenommen habe, ist, dass ich mir gesagt habe, vor der Corona-Krise, auch bei der späteren Krise, die es gegeben hat, ich lasse Beziehungen nicht kaputt gehen wegen unterschiedlicher Ansichten. Das ist mir nicht zu 100% gelungen. Aber so ein Beispiel ist, ich das musste durchbuchstabieren mit meinem Bruder. Der hat, das ist auch öffentlich, wir haben das öffentlich auch bekannt gegeben. Mal. Der hat so Corona ganz, ganz andere Sicht gehabt als ich. Ich habe ändert Massnahmen umgesetzt und er hat gesagt, das ist eine Einschränkung vom Staat, wir haben Freiheit. Er ist auch Landwirt nach wie vor im Emmental, wo das wichtig ist, da ist Bern weit weg. Und gesagt, das muss ein lockerer nehmen. Und wir haben wirklich zu allem unterschiedliche Ansichten gehabt, wirklich zu allem. Wir haben diskutiert, das ist hoch zu und her gegangen, laut. Und er, wenn meine Frau auch noch mitgemacht hat, noch lauter. Und aber wir haben gesagt, wir lassen die Zeit nicht kaputt gehen. Ein paar Wochen später, wenn wir wieder so diskutiert haben, haben wir wieder einander angerufen und gesagt, ja, ist wieder alles gut. Wir sehen es unterschiedlich. Und diese Haltung hat mir geholfen. Ich habe versucht, die Beziehungen aufrechtzuerhalten, das Gespräch aufrechtzuerhalten. Ich habe versucht, alle E-Mails zu beantworten, außer die, die wirklich anonym waren und sehr absprechend. Und das hat mich bis jetzt gehalten. Ich halte mich nicht so lange auf bei Sachen, wo ich denke, leck, warum machen sie jetzt das so? Ein Beispiel machen. Der Bundesrat Jans, Justizminister in Bern, hat sich vor gut einem Jahr, ich glaube, es war gerade ein gutes Jahr, hat er ein Fastenbrechen vom Islamischen Dachverband besucht. Und im ersten Moment, als ich das auf X gesehen habe, hat mich das geärgert und gedacht, das kannst du nicht, du kannst nicht als Bundesrat in einem christlich geprägten Land zum Islamischen Dachverband gehen und das Fastenbrechen brechen. Und dann wollte ich in die Tasten greifen und einen bösartigen Artikel rauslassen auf den sozialen Medien. Ich dachte, nein, das machen wir jetzt nicht. Wir laden ein zu einem christlichen Gottesdienst. Dann haben wir angefangen. Das war eben Januar, Februar, wir haben gesagt, ja, Ostern, nächst grösser, also Ostern. Geschrieben, offiziell schreiben, er kann nicht nur beim Islamischen Dachverband feiern, jetzt müssen wir auch in eine christliche Kirche, die freikirchlich geprägt ist. Dann hat er uns freundlich gesagt, er könne terminlich nicht. Wahrscheinlich hat er gedacht, er hätte abgesagt. Wir haben gedacht, ja, er hätte nicht können, also laden wir ihn für die Pfingste ein. Dann Pfingste hat er wieder geschrieben, er könne nicht. Und wir haben gesagt, ja, nicht abgesagt, er hat nur gesagt, er könne nicht. Dann für den nächsten Anlass im September. Dreimal probiert, immer Absagen. Dann haben wir irgendwann im September haben wir gesagt, das geht so nicht. Dann haben wir zwei Politiker in Bern angerufen und gesagt, du geht mal mit dem Bundesrat Jans einen Kaffee trinken und lade ihn ein zu einem freikirchlich geprägten Gottesdienst. Und dann ist es gegangen. Dann ist er am 11. Januar ein Stadtgottesdienst zu Basel gekommen, mit in Münster, 1200 Leute. Das Münster war rappelvoll. Er hat einen freikirchlich geprägten Gottesdienst mitbekommen. Und er war sehr angerührt. Wir konnten noch mit ihm reden, was unsere Anliegen sind. Und das ist meine Art, zu versuchen. Ich könnte mich häufig über Sachen aufregen. Und rege mich auch häufig über Sachen auf. Und dann habe ich einen sehr weisen Mediensprecher, der sagt mir aber, ja, wir suchen einen konstruktiven Weg, was das Beste wäre für die Schweiz. Und dann gehen wir in diese Richtung. Das ist so eine Art, wie wir versuchen, umzugehen damit. Genau.
Merci. Wir sehen ja, als Freikirchler werde ich oft so, wenn ich mich da oute, dann sind immer gleich so gewisse Vorurteile im Raum. Ja, wenig tolerant, nicht in der Lage, andere Sichtweisen einzunehmen. Und ja, gerade das Thema im Kontext, auch Kontextthema mit Verschwörungstheorien oder so, muss ich mir manchmal auch überlegen, so wie ich früher in der Offenbarung zum Beispiel gelesen habe und dann ein paar Kommentare dazu gehört und gelesen habe und plötzlich merke ich, ja, eigentlich bin ich überzeugt, dass die katholische Kirche jetzt die große böse Verführerin ist. Und andererseits haben wir dann auch in der Corona-Zeit, aber auch danach, jetzt mit Russland, mit Trump und vielen anderen Sachen, sind wir konfrontiert mit solchen Verschwörungstheorien oder Überzeugungen. Wo finden wir da auch Wege, auch in der Bibel oder als Christen, uns gut zu positionieren, aber gleichzeitig eben auch nicht auf abstruse Weisen uns zu positionieren, sage ich jetzt mal, dass wir Verschwörungstheorien zum Opfer fallen?
Die sozialen Medien haben durch Algorithmus eine Besonderheit, die ich finde, die man wirklich gut beachten muss. Auch YouTube geht übrigens in die gleiche Richtung. Ich habe das belegt auch mit einem Beispiel. Ich habe mich mal es hat Artikel in der NZZ, wo vorgeworfen wurde, dass evangelikale Pflegeeltern schlecht zu ihren Pflegekindern schauen, aufgrund von dem, dass sie ihr Christsein vor den Grund stellen. Ich habe mich wahnsinnig aufgeregt über diesen Artikel und dann einen Leserbrief geschrieben und gleichzeitig das auf den sozialen Medien geteilt. Das ist zu Hunderten angeklickt worden, weil es Empörung war. Von Facebook sofort ganz oben hergespielt worden, weil es Empörung war, was ich geschrieben habe. Und die sozialen Medien fussen vom Algorithmus nur auf Empörung. Und dann schreibe ich ab und zu, so aus meiner Sicht, weise Kolumnen. Und aus der Bibel raus. Die werden nicht angeschaut auf den sozialen Medien. Da gibt es keine Klicks, gar nichts. Aber wenn ich etwas Empörung schreibe, jagt es das in den Vordergrund. Und vielfach sehen wir das, oder verstehen wir das nicht, wie der Rhythmus funktioniert bei den sozialen Medien. Die spülen Sachen, die einseitig sind, Sachen, die empörend sind, Sachen, die auch häufig so im Dunstkreis von Wahrheit oder Nicht-Wahrheit sind, spielen sie einfach in den Vordergrund. Und darum habe ich gelernt, kritisch zu sein mit diesen Sachen. Weil ich sage, ja, treibt mir jetzt das, was ich lese, an, zu mehr Liebe zu den Menschen? Oder treibt es mich an, einen Vorwurf zu machen? Und das ist so eins von den Grundkonzepten, das ich versuche umzusetzen. Ich habe das Grundkonzept aus Matthäus 25. Dort heisst, das ist so die Endzeitrede von Jesus, dort heisst, dass Gesetzlosigkeit am Ende der Zeit wird zunehmen und die Liebe vielen wird erkalten. Und ich glaube, dass das einen Zusammenhang hat, weil Gesetzlosigkeit zunimmt, was man ja kann beobachten kann. Ich bin manchmal tief geschockt, wenn ich wieder lese, es hat irgendeinen Anschlag gegeben, jemand hat mit einem Bieli in einem Zug jemanden erschlagen, der boah, das schlägt mich dann ab. Und dann denke ich, ja, Gesetzlosigkeit nimmt zu. Und meine Gefahr ist dann, dass die Lieblosigkeit zunimmt. Dass ich sage, Hauptsache, ja, ich bin besser, ich bin nicht so wie die anderen, ich tue mich nicht auseinandersetzen mit den Leuten. Und das ist meine grosse Gefahr. Und dort, alles, was ich merke, was dazu antreibt, mir nicht mehr die Leute gerne zu haben, das tue ich kritisch begutachten. Das ist so ein bisschen mein, wie soll ich sagen, mein Umgang, wenn ich versuche, Fakten und Fiktion miteinander anzuschauen. Ich erachte die Welt, die jetzt ist, wir sind in einer gefährlichen Zeit, weil wir nicht mehr Übereinstimmung haben an den Fakten. Also das finde ich das, was wirklich gefährlich ist. Dass wir sagen, Fakten können ja auch anders gedeutet werden, das ist als Wahrheit oder als Unwahrheit. Und da finde ich, also es gibt gewisse Fakten, die einfach Fakten sind, die wir einfach akzeptieren müssen. Und da kannst du nicht einfach sagen, es stimmt nicht. So.
Genau. Ja, eben dieser Unterschied zwischen Ansichten, Meinungen einerseits und Fakten andererseits, das finde ich noch einen sehr, sehr spannenden und immer wieder auch schwierigen Aspekt. Aber wie du sagst, also diesen Maßstab zu sagen, dient es der Liebe, dient es dazu, dass ich letztlich ein Gefäß, ein Spiegel von Gottes Liebe auch sein kann weiter, finde ich sehr, sehr ein spannender und sehr hilfreicher Aspekt, um mit solchen Dingen umzugehen.
Ein Punkt, vielleicht kannst du auf, ich bin nicht sicher, welche Folie das ist, auf Folie 7 mal schalten. Ich glaube, dass wir als Christen einen Auftrag haben, Salz und Licht zu sein in dieser Welt. Ich möchte euch gerne ein Beispiel erzählen von einer ganz kleinen Gemeindegründungsarbeit in Könitz. Das BAG hat in Könitz sein Hauptgebäude, das ist so ein weisser Tempel. Also unglaublich architektonisch, neues Gebäude, sehr schön und so weiter. Und vor dem BAG hat es ein riesen Wiese. Die FG, die Gemeindegründung, hat sich in Könitz ja nicht mehr treffen während dem Lockdown. Und dann sind sie jetzt zweit oder dritte oder wie viele Personen sich treffen auf der Wiese häufig beten. Und dann haben sie jeweils auch für das BAG gebetet, auf der Wiese, wo ja gerade Wiese wie war von der Wiese. Und dann haben sie vor Weihnachten dem BAG einen Brief geschrieben und gesagt, sie beten für sie. Handschriftlich, alle von der Gemeinde, die kleine Gemeinde haben ihn geschrieben. Und dann ist die Antwort zurückgekommen, das ist von Taskforce vom BAG, hat zurückgeschrieben, handschriftlich wohlverstanden, dass sie das vorgelesen haben vor allen Mitarbeitern, einem Mitarbeitertreffen, dass eine kleine Gemeinde in Könitz für sie betet und dass sie das unglaublich schätzen, dass Leute für sie beten. Und das kommt so in diesem Brief zum Ausdruck. Und ich denke manchmal, wir sind selbst, was will ich mich aufregen über diese Welt? Gescheiter, ich bete. Gescheiter, ich nehme das, was ich an kritischen Sachen aus dieser Welt lese, als Anlass zu beten, wie das die kleine Gemeinde in Könitz gemacht hat, die ganz bewusst für das BAG gebetet hat und dann den handschriftlichen Brief zurückbekommen hat.
Das ist sehr spannend. Das zeigt auch irgendwo auf, dass ich erlebe es zumindest bei mir oft, dass ich mich eher zurücknehme. Wenig Licht vielleicht dann auch bin. Aber den Mut zu haben, immer wieder auch nach außen zu gehen, auch in die Gesellschaft hinein und zu sagen, ja, für mich bedeutet Glaube das und das und das hat wertvolle Aspekte dabei. Und da würde ich gerne noch zu einem letzten Thema auch noch übergehen. Eben, wir werden ja seit Jahrzehnten haben wir eigentlich so diese Nachricht in den Medien immer wieder. Es findet eine Säkularisierung, eine Verweltlichung statt. In unserer Gesellschaft, in unseren Gesellschaften in Europa ist es jetzt eben mal so, dass Religion eigentlich überholt ist. Wir wissen jetzt, wie man miteinander umgehen muss und der Glaube spielt immer weniger eine Rolle. Und das haben wir immer wieder gehört und es wird zu einer Überzeugung, es wird auch fast zu einer Art Verschwörungstheorie, möchte ich mal sagen. Ist das wirklich unsere Perspektive hier in der Schweiz oder siehst du auch andere Dinge, die sich da entwickeln?
Es hat seit einiger Zeit, also es hat angefangen im August, September letztes Jahr, kannst du vielleicht auf die letzte Folie wechseln, hat es einen grossen Artikel gegeben im Economist in Großbritannien über das Quiet Revival. Also der Economist ist eine säkulare Zeitung, eher linksliberale Zeitung, die schreibt, dass der Bibelverkauf in Großbritannien zugenommen hat, was sie sich nicht erklären können. Und er hat in Großbritannien junge Männer statistisch erhoben, in einem grösseren Umfang angefangen, in Kirchen zu gehen. Man hat das gleiche Phänomen in Frankreich festgestellt, dass junge Männer sich plötzlich in katholischen Kirchen zunehmend taufen. Man hat in den USA eine Erweckung festgestellt nach dem Tod von Charlie Kirk. Und nicht Erweckung her zu einer republikanischen Partei, sondern zunehmend zum Hunger und Durst nach der Bibel, nach einem gerechten Leben. Und wir sehen erste Anzeichen auch in der Schweiz, dass zunehmend junge Leute Hunger haben, wirklich sich von Jesus anzusprechen. Noch nicht in dem Maß, wie das jetzt in Großbritannien ist, aber wir haben kürzlich dürfen bei 20 Minuten darüber schreiben. Es hat drei Artikel gegeben, bei 20 Minuten, November, so letztes Jahr. Und dann hat St. Gauer Tagblatt gesagt, ja, jetzt wollen sie das mal wissen, ob das wirklich stimmt, was wir gesagt haben, die Freikirchen und so weiter. Und dann haben angefangen, in der Ostschweiz den Freikirchen zu telefonieren. Haben ganz viele Freikirchen abtelefoniert und gefragt, stimmt das wirklich? Stellt ihr fest, dass vor allem bei jungen Männern und auch bei jungen Frauen ein zunehmender Hunger ist nach geistlichem Leben, ein Hunger ist nach Ordnung, ein Hunger ist nach Gott. Und dann sind wir, ich weiß noch, was ich mir zurückgeschrieben habe, ganz erstaunt, die Journalistin, ja, das stimmt wirklich, der hat recht. Also allen, die wir telefoniert haben, sagen uns das Gleiche. In der Ostschweiz. Da kann man natürlich sagen, ja, St. Gallen und so, das ist Ostschweiz. Aber wir stellen das Gleiche fest beim ICF, wir stellen das Gleiche fest bei Bless, das ist so eine Jugendbewegung im Kanton Bern, vor allem Basel und so weiter. Wir haben Es hat jetzt gerade so von vielen FGs und anderen Gemeinden hat der Jugendgottesdienst gestartet in Basel. Basel ist ein unglaublich säkularer Kanton, wo wirklich sehr viele säkulare Menschen daheim sind. Und sie haben plötzlich einen Jugendgottesdienst mit 500 Leuten bekommen. Wo sie vorher gedacht haben, ja, wenn wir anfangen mit dem Jugendgottesdienst, kommen vielleicht 50 Leute, 60 Leute. Und dann sind am ersten Abend 500 gekommen. Also, es ist wirklich, wir haben den Eindruck, dass etwas am Entstehen ist.
Ja. Das ist sehr spannend. Wir haben
auch, meine Frau ist aus Finnland, dadurch gucken wir auch ein bisschen in Skandinavien, die Medien. Und tatsächlich ist auch so, Anfang des Jahres waren da auch mehrere Meldungen, auch aus diesen Ländern, dass das stattfindet. Interessanterweise auch in die traditionellen Kirchen. Also du hast ja auch gesagt, auch in die katholische, aber auch in die schwedische Staatskirche und so. Plötzlich kommen die Leute und kommen wieder ins Fragen. Ist das eine Bedrohung für uns hier, dass die auch in die anderen Kirchen gehen? Oder wie stehen wir so mit den anderen Kirchen als Freikirchen eigentlich in Beziehung? Oder wie stehen wir momentan?
Die ganz grosse Herausforderung in der Schweiz ist die Selbstsäkularisierung von der Gesellschaft. Also, dass man all das, was Gott so wahnsinnig positiv gewirkt hat in unserem Land, wie sagt, das hat nichts mit der Bibel zu tun, das hat nichts mit dem christlichen Glauben zu tun. Das ist meine ganz, ganz grosse Herausforderung. Ich habe kein Problem, wenn Aufbrüche geschehen in der katholischen Kirche. Meine ganz, ganz grosse Gefahr ist die Selbstsäkularisierung, dass wir plötzlich sagen, ja, wir dürfen gar nicht mehr lebendig Christ sein. Und ich bin an vielen Sitzungen mit der reformierten nationalen Leitung. Ich bin bei der Arbeitsgemeinschaft christlicher Religionen dabei. Ich bin ein Gedenkfeier im Wallis in Martigny dabei gewesen. Was mich wirklich trifft, ist, wenn ich nach so einer Gedenkfeier darf gehen, wie jetzt in Martigny, wegen Gran Montana, wenn er die Kantonsregierung im Wallis sagt, wir nehmen nichts Christliches in die ganze Gedenkfeier rein. Also wir lassen weder einen katholischen Bischof auftreten, noch lassen wir ein christliches Gebet zu. Und wenn man darf beten, dann lasse ich das von einer Schauspielerin vorlesen. Und das ist meine ganz, ganz grosse Herausforderung. Wir haben Der Parmelin hat geschrieben, am Sonntag vor dem Trauertag, am Freitag, hat er geschrieben, die christlichen Kirchen werden mithelfen, Gedenkfeier zu veranstalten, wir machen nationalen Trauertag. Und dann kommt er aber Gedenkfeier nichts davon vor. Und das ist meine ganz, ganz grosse Herausforderung, dass wir all das, was so positiv geprägt worden ist, durch die Bibel, durch christlich geprägte Leute, durch die Erkenntnis aus dem geistlichen Leben, dass das nicht mehr gelebt wird in der Schweiz. Und dort ist es mir egal, ob jetzt das in katholischer, reformierter oder Freikirche geschieht. Hauptsache, Jesus kommt zum Durchbruch. Das ist mein Anliegen. Und das nehme ich auch mit von meinen, eben, von meiner Geschichte, wo man wirklich merkt, es geht immer um den Jesus. Nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Und das ist mein Ansatzpunkt. Mm.
Genau. Merci vielmal. Ich denke, das steckt ganz viel an Ermutigung auch für uns drin, mutig aufzutreten und ja, stolz zu sagen, was die Bibel und was Gott in unserem Land, in eurem Land, wo ich Gast sein darf, alles getan hat. Und das ist ein großes Geschenk. Es ist auch ein großes Geschenk, dass du heute da warst. Das ist was Besonderes, bei jemand so mit reinschauen zu dürfen, sowohl ins Herz als auch in die Arbeit. Danke für alles, was du getan hast in den letzten Jahren und danke, dass du da warst. Und würdest du noch mit uns beten?
Sehr gerne, ja, genau. Würde ich gerne machen. Ich möchte dir ganz herzlich danken, Vater im Himmel, dass wir dürfen so mit hineingenommen werden von deiner Liebe. Dass wir dürfen ein Teil von deiner Mannschaft sein. Dass du uns ehrst, dass du sagst, dein Sohn lebt in uns. Das finde ich immer wieder so gewaltig, dass wir nicht auf unsere eigene Kraft müssen bauen, auf unsere Herkunft müssen bauen, auf das, was wir sind oder können oder ausgebildet worden sind, sondern dürfen bauen auf die Beziehung zu dir und dass du in uns lebst. Und ich möchte dir danken, dass du hier Kirche Weingarten brauchst für ein Salz und Licht in diesen Punkte, die dran sind, für die Kinderwoche, die in ein paar Wochen stattfindet, für die ganze Sportarbeit, für die Gottesdienste über das Beten, dass du einfach redest, dass du sie brauchst, dass du so jedes brauchst, auch in seinem ganz persönlichen Umfeld. Für Licht und Salz in den Orten, wo sie sind, in der Familie, wo sie hineingestellt sind. Danke dafür. Amen. Amen.